Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Wir hatten heute den Psychotherapeuten Jan Kalbitzer, der das Zentrum für Internet und seelische Gesundheit an der Berliner Charité gegründet hat, erwartet. Er ist leider krank geworden, musste für heute absagen. Gute Besserung von hier. Sie hören jetzt eine aufgezeichnete Sendung mit Jan Mesen, der die Welt mit einem Stand-Up-Paddle bereist, stehend auf einem Surfbrett übers Wasser gleitet. Und ich habe ihn gefragt, was ihm das gibt.
Ja, das gibt mir das Gefühl von Freiheit, auf dem Board zu stehen und einfach die Elemente zu spüren. Das ist ein super Gefühl.
Du bist ein Sportler, hast gesagt, unter Sportlern duzt man sich. Also grüß dich, schönen guten Morgen.
Hallo Nicole.
Wir zeichnen die Sendung auf. Du bist nämlich auch ganz viel unterwegs auf Reisen. Die nächsten stehen schon wieder an. Es mag ja vielleicht durchaus noch Menschen geben, die von einem Stand-Up-Paddle noch nie gehört haben. Dieses Ding musst du kurz erklären. Was ist es?
Es gibt es tatsächlich. Also manchmal, wenn man durch Deutschland reist, dann gibt es Leute, die fragen, wie heißt das? Was ist das? Ist das schwierig? So die Standardfragen. Es ist im Grunde genommen ein Board, das entweder aufgeblasen ist, aus hartem Material ist, an dem man frei steht, mit beiden Füßen in der Mitte fest drauf und hat ein langes Paddel in der Hand und bewegt sich damit übers Wasser.
Und dieses Brett, das war, glaube ich, erstmal war es ein festes Board. Inzwischen gibt es dann auch die aufpustbaren, weil es dann doch schwierig ist, wenn man mit so einem Brett dann wirklich sich ständig bewegen muss.
Und das war sozusagen der Durchbruch auch. Am Anfang war natürlich von der Produktion, da gab es die aufblasbaren Inflatables nicht, sondern es gab nur sogenannte Hardboards. Und dadurch, dass diese Inflatables auf den Markt gekommen sind, ist das in Deutschland auch zu einem Boom geworden. Und inzwischen ist, glaube ich, 80-85% des gesamten Marktes sind diese Inflatables, E-Subs, die verkauft werden, weil die halt super transportabel sind. Die kann man zusammenrollen, die wird dann in einen Sack, den kann man sich auf den Rücken schnallen. Das Paddel ist dreiteilig, kann man auch noch da reinpacken.
Das sind aber immer noch ein paar Kilo.
Ja, das ist gar nicht so schwer. So 10, 12 Kilo und dann habe ich alles zusammen. Kann ich sogar ins Flugzeug mit reinnehmen, ins Gepäck aufgeben. Und dadurch bin ich natürlich unheimlich flexibel. Da, wo ich hin will, kann ich dann auch paddeln. Ne?
Hat sich wirklich entwickelt so vom Trendsport zum Massenhype, muss man sagen. Aber wer hat es denn, das ist immer die Frage, wer hat es erfunden?
Ja, kommt natürlich wie vieles von der anderen Seite vom Atlantik. Es kommt aus den USA, wo dann dieser Hype ja sozusagen entstanden ist. Also dieses Stehen auf einem Board oder auf einem schmalen Kanu, das gibt es natürlich schon seit Urzeiten. Das haben Fischer schon gemacht, das gab es schon auf Hawaii. Aber jetzt dieser Hype, der jetzt auch da entstanden ist, auch in Europa entstanden ist, der schwappte natürlich wie viele Dinge aus den USA hier rüber.
Kommt das dann tatsächlich aus den USA? Ich hatte mal gehört, dass es, wo du gerade die Fischer ansprichst, dass es eigentlich wirklich so eine Geschichte ist, wo Fischer auf so einem Brett standen. Und ich weiß nicht, ob sie auch geangelt haben. Es hat noch andere Ursprünge.
Ja, es hat die Ursprünge auch. Das gibt es ja immer noch, dass man halt durch die erhöhte Position beim Angeln die Fische besser sehen kann natürlich. Und das ist jetzt auch noch so. Es gibt Inflatables bzw. Subboards, die sind extra dafür gemacht, dass man darauf angelt. Die sind so breit mit Vorrichtungen zum Verschnallen von Material und kann dadurch halt eine Angel auswerfen. Und das ist eigentlich wieder so ein Rückläufer, wie es halt vor Urzeiten war, weil man, wenn man hoch steht, natürlich, man kann senkrecht runtergucken und man sieht die Fische, kann ein Netz auswerfen oder seine Angel auswerfen. Und das ist natürlich da super praktisch. Und das ist auch das schöne Gefühl, was man hat, im Gegensatz vielleicht zum, wenn man im Ruderboot sitzt oder in einem Kanu sitzt. Man guckt wirklich von oben in das Wasser, durch die Wasseroberfläche und sieht Fische und den Grund. Und das ist super.
Jan Mesen, du bist mit dem Stehpaddel wirklich um die Welt gereist. Jetzt nimm uns mal mit auf die allererste Reise bei dir. Wo ging's hin?
Die ersten Schritte, die ich gemacht habe im Stand-Up-Paddeln, waren in Neuseeland. Ich war in Neuseeland damals mit meinen Eltern. Wir haben eine Rundreise durch Neuseeland gemacht. Und ich habe an einer Küste gestanden, aufs Meer geschaut. Und da sind die Wellen ganz sanft gebrochen. Und da habe ich zwei ältere Herren gesehen, die auf einem Board gestanden haben, in einem langen Paddel. Und sind die ganz elegant, diese leichten kleinen Wellen, die waren vielleicht einen Meter oder sowas, ganz elegant runtergesurft, haben einen Bogen gedreht und wieder von vorne. Das war mein erster Eindruck mit Stand-Up-Paddeln. Und da dachte ich mir, was ist das? Genau die gleiche Frage, die ich heute auch immer gestellt kriege. Was ist das? Ich sie gefragt, ja, das heißt so und so. Zurück nach Europa, mich schlau gemacht. Gibt es das schon in Deutschland? In Deutschland nicht. Ich habe zu der Zeit
Wann
in Spanien.
Wann war das? Welches Jahr?
Das war vor 7, 8 Jahren war das. Und da war das in Deutschland beziehungsweise überhaupt in Europa noch gar nicht vertreten. Zurück nach Spanien, weil ich dort zu der Zeit gelebt, gearbeitet habe und habe mich dann da schlau gemacht, wie kommst du an so ein Board? Habe es dann auch geschafft, wirklich ein Original-Stand-Up-Board zu bekommen, Paddel, das gekauft, für recht viel Geld damals auch noch.
Hättest du nicht einfach auch ein Surfbrett nehmen können?
Gibt es auch viele, aber der Unterschied zum Surfbrett ist oft, die sind extrem schwer, jedenfalls die älteren, auf denen man bequem stehen kann und auf denen, die etwas leichter sind, die sind zu schmal, um darauf bequem zu stehen und zu paddeln. Die brauchen halt immer einen gewissen Vortrieb, diese Surfboards, damit man entweder nicht untergeht oder nicht ins Wasser fällt. Und so war dann halt auch die Entwicklung mit den Stand-Up-Boards, dass sie halt ja so dafür gemacht sind, dass man bequem oder gut und darauf stehen kann, dass man auch durch kappeliges Wasser, leichte Wellen, gut durchkommt. Und so habe ich halt auf Mallorca mit Stand-Up-Paddeln angefangen.
Und dann hat es dich wirklich um die Welt geführt mit diesem Stand-Up-Board. Ja. Warum musstest du auch die Welt bereisen? Man kann ja dann auch sagen, ach, ich habe irgendwo einen coolen Spot und mir reicht es.
Das war eine Kombination von Freiheitsdrang. Ich wollte auch raus. Ich wollte einfach was erleben, wollte nach der Zeit, wo ich viel gearbeitet habe, gesagt, ich muss mal was machen für mich, für uns. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen eine Reise USA, Mexiko, Guatemala. Wie können wir das Ganze noch ein bisschen für uns selber noch interessanter gestalten? Wir nehmen Stand-Up-Boards mit. Und das war so der Einstieg darin.
Du hast deine Freundin also auch gleich infiziert, auch mit dieser Leidenschaft. Genau. Wie war das, als ihr dann in Südamerika aufgetaucht seid mit Stand-Up-Boards?
Das war für viele war das sehr, sehr überraschend. Also wir haben in Guatemala mitten auf einem See gestanden, wo die Leute uns erstmal bestaunt haben. Was machen die da überhaupt? Wir haben die Sachen ausgepackt, vom Auto runtergeladen, aufs Wasser und haben dann auf diesen Boards dann gestanden und sind ganz relaxed dann über spiegelglattes Wasser dahin geglitten. Schön warm war es auch und die Leute haben am Ufer gestanden und geguckt, was ist da? Aber man muss dazu sagen, sie sind recht relaxed da. Also sind nicht die Sachen, die kommen nicht an, oh, was ist hier los und sowas. Sie haben geguckt und haben jetzt nicht applaudiert. Aber sie haben uns dann auch schon gefragt, aha, und was ist das? Und dann kommt man natürlich wieder ins Gespräch und lernt Leute kennen und das war super schönes Gefühl.
Ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Ich hatte so den Eindruck, wenn man da auf diesem Ding steht, man kommt sich ein bisschen vor wie Robinson Crusoe. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Mir geht's genauso. Es gibt verschiedene Richtungen. Leute, die sagen, ja, ich mache das für Fitness. Also ich paddel dann lieber schneller und will dadurch fit werden. Manche sagen, ich mache darauf, wie du schon gesagt hast, Yoga, lege mich drauf, mache meine Übung. Oder was ich ja total liebe, ist ganz entspannt leise, das Paddel leise einstechen und schön zu gleiten über eine ebene, flache Wasserfläche. Und das ist entspannend dabei. Für mich ist das unheimlich relaxend, entspannt. Ich entscheide, fahre ich ein bisschen mehr links, fahre ich ein bisschen mehr rechts. Ich fahre rüber zu der Insel, wie auch immer das Gewässer oder was das Gewässer gerade hergibt. Und das ist ein schönes Gefühl. Ne?
Und dieses Lebensgefühl, was du da auf dem Wasser hast, kann man das auch in irgendeinen Song verpacken?
Ja, also ich stehe ein bisschen auf, ja, das ist nicht so Schmusemusik, sondern ich mache so ein bisschen, was Gitarre ist und ein bisschen was Kräftigeres und eine gute Mischung ist. Zum Beispiel stehe ich auf Nickelback, finde ich, ist eine gute Band. Und da ist der Song Afternoon, finde ich, richtig gut. Es gibt so eine Lebensfreude wieder. Es geht so ein bisschen zwar um Party, aber es ist das auch, was man halt, ja, was man mitnimmt, wenn man vom Wasser zum Beispiel kommt. Man fühlt sich auch irgendwie, ja, wie nach einer Party.
Jan Mesen, begeisterter Stand-Up-Paddler bei uns in SWRs Leute. Du warst in so vielen Ländern unterwegs. Es gibt ja auch manchmal Geschichten, wo man hinterher sagt, oh Mann, wie konnte ich nur so? Gab es das auch auf Reisen bei dir?
Ja, jede Menge. Eine Sache, die mir einfällt, da waren wir in Florida. Das Clearwater war die Region, wunderbarer Fluss, ganz klares Wasser, wird direkt aus einer Quelle gespeist und dadurch wunderbares Wasser. Und in diesen Gewässern gibt es Manatees, das sind Seekühe. Ganz friedliebende Tiere sehen rund aus, ganz gemütlich, sind bewachsen, grün, ganz, ganz toll. Und das war für uns, dann sagt, das müssen wir machen, da müssen wir auf die Boards und da kommen wir natürlich auch ganz toll dran, ganz langsam. Ja, wir uns fertig gemacht, alles gepackt und aufs Wasser gefahren und waren bestimmt 3-4 Stunden mit den Manatees unter Wasser, die sind rangekommen, die Kleinen rangekommen, waren ganz neugierig und tolle Fotos gemacht. Wir sind wieder zurückgepaddelt, ganz euphorisch und wir kommen ja Richtung Ablegeplatz da und dann sehen das Auto und die Tür ist offen. Mhm. Und ich hatte natürlich Gas gegeben hin, Mist, und jemand hat das Auto aufgebrochen. Steif runter, weil wir hatten alles in dem Auto. Wir hatten Laptop, Papiere, alles war in diesem Auto.
Du bist ja auch drauf angewiesen, na klar.
Natürlich, alles war in diesem Auto. Das war unser Reisemobil. Ja, und da stellte sich raus, wir haben vergessen, die Türe zuzumachen. Und das Verrückte war, da waren ganz, ganz viele Leute drumherum auch. Aber nichts ist passiert. Keiner ist an das Auto gegangen, alles war noch da. Und das war, ja, Glück und gleichzeitig Dusseligkeit in einem. Ja.
Aber so schön das jetzt klingt, es gibt wahrscheinlich auch ganz andere Erlebnisse, oder?
Ja, es gibt natürlich auch Erlebnisse, wo ich dann denke, wenn man an Südamerika denkt, super gepflegte Anlagen, schöne Strände und man fährt ein bisschen weiter, man kommt dann an Strände, wunderschöne Strände, aber man hat leider einen Rand von 3 bis 5 Metern, der allein aus Plastikmüll besteht, weil die Flüsse in dieser Region alles, was die Leute in die Natur schmeißen, natürlich ins Meer spülen. Das Meer treibt den Müll, den Plastikmüll, den sichtbaren schwimmenden Müll ans Meer, an die Strände zurück. Und das ist natürlich dann eine Sache, wo ich denke, Aber das ist nicht schön, wenn man das so sieht, tolle Natur und dann mit Tieren zusammen, die Tiere dann, Schildkröten zum Beispiel, die wir gesehen haben, versuchen ihre Eier abzulegen und sie müssen erstmal durch Plastikmüllschichten dann kommen.
Das ist ja auch ein Problem, was immer größer wird. Wie war das von der Wahrnehmung, wenn ihr als Deutsche irgendwo aufgetaucht seid? Gab es wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen?
Ja, sehr unterschiedlich, aber ich muss sagen, oft sehr positiv. Und wenn man dann sagt, je nachdem, wo man reist, gerade so, ich sag nochmal Mittelamerika, dann war es oft so, dann war man erstmal so erst skeptisch, die Leute angeguckt haben, und wenn man sich dann rausstellte, wir sind keine Amerikaner. Erstaunlicherweise war es dann für uns oft leichter, weil wir dann als relativ reich gelten. Und das öffnet einem natürlich erstmal die Türen. Ich sage ein gutes Beispiel, was man selber erlebt ist, wenn ich was mieten wollte, dann konnte ich als Deutscher sagen, ich möchte das gerne mieten. Und dann sagte ich, oh, kein Problem, du zahlst Ende des Monats. Die Einheimischen oder Leute von außerhalb,
die müssen gleich zahlen.
Und das ist natürlich ein Unterschied. Den Ruf, den wir haben, diese Pünktlichkeit, diese Zuverlässigkeit, das ist natürlich das, was im Ausland oft auch hilft, aber auch negativ sein kann. Ne?
Wie war das innerhalb Europas? War das dann nochmal eine andere Wahrnehmung als Deutsche?
Auch ja, also dass Leute natürlich, wenn sie sich in eine Kommune zusammenschließen und sagen, wir Deutsche, wir sitzen jetzt, die deutsche Fahne ist gehisst, wir sprechen Deutsch, dann ist es keine Integration. Dann der Deutsche integriert sich nicht im Ausland. Und das führt natürlich genauso dann dazu, dass die Leute dann vor Ort, die Einheimischen dann sagen, nee, das ist ein komisches Volk, komisches Gebaren. Und der Deutsche, ja, warum auch immer, die Veranlagung hat, herzugehen und will es mal verwässern. Der geht dann her und sagt zu dem Einheimischen, hör mal, mach mal so, so ist besser. Das kommt natürlich nicht gut an.
Und wir wollen dann auch noch Schnitzel und Pommes haben. Das macht es wahrscheinlich auch nicht leichter, oder?
Das kommt natürlich dazu. Dann sind die Essensgewohnheiten oder die Qualität des Essens. Dann geht man in den Markt. In Nordafrika geht man vielleicht über einen Markt und das Fleisch liegt ungekühlt einfach mitten auf dem Tresen und Bergfliegen sitzt drauf. Das ist für Deutsche unvorstellbar, dass man dieses Fleisch noch essen kann. Für die ist es völlig normal. Wenn ich aber jetzt als Deutscher herkomme und so, du musst das aber kühlen und du musst, das funktioniert überhaupt nicht. Die verstehen das gar nicht. Die haben auch nicht die Möglichkeit, das zu machen. Nichtsdestotrotz, ich kann dieses Fleisch trotzdem essen. Sollten die Fliegen nicht mehr drauf sitzen, dann würde ich es nicht mehr essen.
Du hast viele Länder bereist, insgesamt glaube ich mehr als 60. Wer so eine Reiseleidenschaft hat wie du, bist du jemand, der einfach auch nicht gut zu Hause sein kann?
Ja, das gibt Leute, die sagen, ja, du bleib doch mal zu Hause. Aber ich habe dann immer, nach einer gewissen Zeit habe ich das wirklich das Gefühl, ich habe irgendwie eine gewisse Unruhe. Ich will da noch mal was erleben. Das heißt nicht, dass ich kann nach Hause kommen und mich ganz relaxed mit Freunden treffen, was machen. Ich kann mich auch wunderbar mal 1, 2, 3 Tage auf eine Couch setzen, Fernsehen gucken. Aber dann habe ich irgendwie noch mal so, merke ich, zum Flughafen zu fahren oder ein Schiff zu besteigen und ins Auto zu setzen und loszufahren und einfach was Neues zu sehen. Das ist für mich ein innerlicher Antrieb.
Die Reisesehnsucht ist einfach immer da. Wo ist denn dein Zuhause?
Mein Zuhause unterteilt sich zwischen Deutschland, ich komme gebürtig aus dem Rheinland, aus Neuss, da habe ich auch inzwischen ein Zuhause. Und dadurch, dass meine Freundin auf Mallorca lebt und arbeitet, ist das mein zweites Zuhause. Und da kenne ich mich natürlich sehr gut aus, manchmal besser aus als in Neuss, wo ich geboren bin, weil ich unheimlich lange dort auf der Insel auch gelebt und gearbeitet habe.
Wie viel bist du zu Hause und wie viel bist du unterwegs? Lässt sich das so sagen?
Für mich ist dieses Unterwegssein auch eine gewisse Art von Zuhause-Sein. Weil wenn ich unterwegs bin, ob es mit dem Wohnmobil war oder unsere Reisen durch Mittelamerika, dann fühlte ich mich trotzdem jetzt nicht, dass ich nicht zu Hause war. Ich fühlte mich irgendwie wie angekommen. Ich habe am Meer gesessen, ich konnte ganz entspannt aufs Meer schauen, konnte was essen, da ein Bierchen vielleicht trinken, paddeln, schwimmen, was auch immer. Und das war für mich zu Hause.
Und du hast eben schon gesagt, die erste Reise mit dem Stand-Up-Board war dann nach Südamerika, gemeinsam mit deiner Freundin.
Genau.
Ihr wurdet meistens schräg angeguckt, wenn ihr da mit den Boards aufgekreuzt seid. Wie ging das dann weiter?
Ja, das ging weiter, wir waren ein halbes Jahr unterwegs, ja, haben das Auto wieder und das Material wieder zurück verschifft nach Deutschland, sind natürlich vorher zurückgeflogen. Dann habe ich das Auto abgeholt in einem Hamburger Hafen. Dann meine Freundin sagte, hey, ich will lieber nochmal was Fixes machen, was Festes machen. Ist nach Mallorca, hat sich einen super Job gesucht und auch gefunden. Und ich habe gedacht, ich muss noch ein bisschen reisen. Mein Hund ist ein bisschen älter gewesen, den ich zu dem Zeitpunkt ja noch hatte. Und den wollte ich unbedingt noch mitnehmen und was mit ihm zusammen erleben. Habe ich also die Boards genommen, den Hund eingepackt und bin Richtung Schweden gefahren. Bin dann letztendlich gepaddelt in Schweden über riesige Seen, ganz in der Einsamkeit bis hinter den Polarkreis.
Wie hast du dich da strukturiert? Bist du einfach immer der Nase nach oder hattest du einen Fahrplan?
Einen gewissen Fahrplan habe ich eigentlich in Anführungsstrichen immer. So ein bisschen mache ich mich natürlich schlau, wo ist vielleicht was schön, und das ist in der heutigen Zeit natürlich recht einfach im Internet. Google Earth ist ein gutes Stichwort und dann findet man natürlich auch gewisse Highlights. Zum Beispiel hinterm Polarkreis paddelt, auf den Seen paddelt und um eine Ecke paddelt und man sieht nichts. Man sieht keine Kondensstreifen am Himmel von Flugzeugen, man hört keine Geräusche, keine Autos und man paddelt vielleicht 4, 5, 6, 10 Kilometer und setzt sich da auf einen Stein und dann nimmt man erstmal wahr, wie einsam das ist und wie ja diese pure Natur, die man ja hier schwierig in Deutschland erleben kann. Und das war ein unglaublich schönes, tiefgreifendes Erlebnis.
Was hat die Einsamkeit mit dir gemacht?
Insoweit gemacht, dass ich das, ja, man kommt zur Ruhe. Ich bin zur Ruhe gekommen und merke eigentlich, wie wenig ich brauche in dem Augenblick. Also das hat mir völlig gereicht, um ein gewisses Glücksgefühl zu haben, da zu sitzen. Natürlich war das Wetter auch schön. Es haben auch die Mücken genervt natürlich da oben, aber es war einfach ein schönes Gefühl, aber auch ein bisschen unheimlich zu merken, ja, wenn mich jetzt hier die Luft aus dem Board rausgeht und ich sitze hier auf dem Stein, 10 Kilometer von irgendeiner Straße, da ist kein Handyempfang, nichts. Das war natürlich ein tolles und schönes Gefühl, ist das, ne? Und das in Europa.
Ein Surfbrett und ein Paddel reichen, um Jan Mesen glücklich zu machen. Okay, Wasser brauchst du natürlich auch noch. Wir sprechen über die Leidenschaft zum Stand-Up-Paddeln. Du hast es nicht alleine gemacht. Gemeinsam mit deiner Freundin bist du durch die Welt gezogen. Und jetzt wollt ihr auch noch andere Menschen infizieren. Wie soll das aussehen?
Einmal die Sache, dass ich den Reiseführer darüber geschrieben habe.
Ein Reiseführer für deutsche gute Spots, wo man... Genau. Eben mit dem Board unterwegs sein kann.
Der beinhaltet die schönsten 50 schönsten Spots und die Spots unterteilen sich in verschiedene Routen. Man kommt so auf etwas mehr als 90 verschiedene Routen, macht so 1400 Kilometer, die man so Stand-Up paddeln kann. Und diese Idee ist erstmal daraus entstanden, dass wir da gesessen haben, auch mit Freunden zusammen. Wo kann man denn in Deutschland schön paddeln? Ich war in vielen anderen Ländern Stand-Up paddeln, in Spanien etc. im Ausland gewesen, aber in Deutschland? Wir wussten es einfach nicht und wir haben nicht viel gefunden und da ist die Idee geboren, das war letztes Jahr im Frühjahr, wo wir gesagt haben, da könnte man was machen.
Wenn wir jetzt einfach mal die Spots angucken, wo wäre in Baden-Württemberg zum Beispiel ein richtig guter Spot? Also Schluchsee habe ich gesehen, ist eigentlich ein ziemlich hochgelegener See, wo du sagst, oh, da ist ganz schön kalt.
Genau,
warum
soll das
ein toller Spot sein?
Schluchsee ist in dem Sinne schön, da haben wir eine gewisse Einsamkeit da oben natürlich auch, wenn man es mag. Das Wasser hat eine super Qualität, aber Baden-Württemberg hat ja natürlich auch mehr. Ich kann ja ein bisschen nach in den Süden gehen, ich kann runtergehen bis zum Bodensee, kann dort unten paddeln. Und da habe ich natürlich hervorragende Möglichkeiten. Ich kann in den Hochrhein fahren, ich kann verschiedene Spots und verschiedene Routen auf dem Bodensee natürlich fahren.
Was macht denn einen wirklich guten Ort aus, um da wirklich auch gut Stand-Up paddeln zu können?
Wenn man jetzt das reine Tourenpaddeln nimmt, dann ist es erstmal, finde ich, wichtig, dass man eine gewisse Dauer auch auf diesem Spot oder auf diesem Gewässer erleben kann. Es gibt viele kleine schöne Seen, die haben vielleicht einen Durchmesser von 500 Metern, da bin ich sehr schnell durch. Das kann ich machen, ein bisschen zum Planschen, vielleicht eine Stunde mich da verbringen. Erstmal muss es eine gewisse Größe haben und dann variieren die Parameter, warum das toll ist, zum Beispiel Wasser. Wie klar ist das Wasser? Habe ich eine Sichtweite, zum Beispiel im Schweriner See, habe ich vielleicht eine Sichtweite 5, 6, 7 Meter? Kann ich viel sehen, was unter meinem Board ist. Was habe ich drumherum? Was ist am Ufer? Gibt es viele kleine Inseln? Wie ist die Vogel- und Tierwelt? Und das macht dann unheimlich auch die ganzen Parameter aus diesen schönen Spots zusammensetzen.
Und es klingt ja immer so, als könnte man sich einfach draufstellen und lospaddeln. Also ich habe es auch probiert und man landet dann schon auch nochmal im Wasser. Also wenn man jetzt den Schluchsee nimmt, dann sollte man wirklich im Sommer testen, weil sonst wird es einfach wirklich kalt.
Ja, das ist richtig. Das hängt so ein bisschen davon ab, was hat man natürlich für ein Board. Es muss eine gewisse Größe haben und je breiter logischerweise ein Stand-Up-Paddleboard ist, desto sicherer steht man. Ich empfehle immer einfach so ein bisschen die Grundtechnik, um auch einen kleinen Kurs zu belegen. Das muss jetzt nicht einen ganzen Tag dauern. Eine Stunde, anderthalb Stunden, einen guten Kurs in einer schönen Station mit einem guten Personal, die einem das zeigen, wie sind die Grundschläge, wie stehe ich richtig, wie rum halte ich das Paddel und so weiter. Das halte ich auf jeden Fall für ratsam. Und dann kann ich auch entscheiden, ja, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht.
Jan Mesen in SWRs Leute. Jahrelang hast du in der Tourismusbranche gearbeitet, warst Animateur und die Wassersportbegeisterung hat dich jetzt aufs Stand-Up-Paddle gebracht. Da hast du auch einen Reiseführer geschrieben mit den 50 besten Orten in Deutschland. Wenn du dich für einen einzigen Ort entscheiden musst zum Stand-Up-Paddle, wo geht's da hin?
Ah, das ist schwierig. Das ist natürlich Geschmackssache. Also einer der Highlights, wo ich auch dieses Jahr noch mal war, weil es wirklich schön ist, ist der Spreewald.
Was macht den aus?
Der Spreewald ist in dem Sinne toll. Erstmal, es ist ganz leichtes, fließendes Gewässer. Das sind sogenannte Fließe, kleine Kanäle. Die haben vielleicht eine Breite von 4-5 Meter, manchmal auch 10 Meter. Und durch die leichte Fließgeschwindigkeit haben die recht klares Wasser. Die sind umwachsen sozusagen. Man fährt ja an Wiesen vorbei, man fährt durch einen Wald, durch einen Hochwald. Ist dadurch sehr geschützt, was Wind antrifft. Weil Wind ist eigentlich das, was als Stand-Up-Paddler man nicht möchte. Ne? Mhm. Gerade Wind von vorne.
Ja.
Und man kommt nicht mehr von der Stelle.
Ja.
Und das ist im Spreewald eben nicht der Fall, sondern da ist es oft so, dass man halt, ja, dass es eingewachsen ist, dass es viele kleine Kurven gibt. Die Kanäle gehen nicht nur geradeaus, sondern man fährt an Höfen vorbei, man fährt an Felder, Wiesen, vorbei, Kühe, Wildschweine, Rehe morgens früh. Und es gibt insgesamt eine Strecke, ich glaube, es sind mehr als 400 Kilometer, die man da paddeln kann, ohne an der gleichen Stelle schon mal vorbeigefahren zu sein. Also das ist schon ein Highlight.
Klingt jetzt auch ganz mystisch. Ich denke gerade an diesen ehemaligen Vergnügungspark, den Spreepark, da war ich neulich. Mhm. Da sieht man dann auch, wie der Dinosaurier zusammengefallen ist auf dem Boden.
Genau,
und du sprichst gerade diese Morgenstimmung an.
Ja.
Guckst du immer auf besondere Tageszeiten, wann du unterwegs bist?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein anderes Paddeln, egal ob das jetzt im Spreewald ist zum Beispiel oder ob das jetzt in Seen in Mecklenburg ist oder Norddeutschland. Wenn man früh morgens startet, bevor wirklich der Berufsverkehr losgeht, Leute unterwegs sind und es ist schön hell im Sommer, um 6 Uhr, 6:30 auf dem Wasser zu sein, wenn man es schafft, natürlich aufgestanden ist, das Board aufgepumpt, das vielleicht vorher schon gemacht hat. Und man steht dann auf dem Board und dieses Gefühl, dann die Sonne ist immer am Horizont, es ist noch so ein bisschen klamm, es ist ein leichter Bodennebel oder Nebel über den Seen. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn die Natur erwacht, die Vögel fangen an zu zwitschern. Hammer.
Du suchst aber auch die Einsamkeit, oder?
Das kommt so ein bisschen damit, weil ich das mag, einfach durch ja Wege zu fahren, wo dann halt auch nicht viel Action ist. Andersrum natürlich, auch wenn man mittags irgendwo unterwegs ist, zum Beispiel am Bodensee, das ist natürlich viel mehr Trubel, da gibt es Wellen, da ist Action natürlich auch toll. Ne? Da, wo man dann Leute sieht, sich in Gespräche kommt, wo man schwimmen gehen kann, wo man natürlich dann auch was kaufen kann. Man kann sich in eine Bar setzen, einen Kaffee trinken und so weiter. Natürlich auch toll.
Wie schwierig ist das denn, wo du gerade auch die Wellen ansprichst, für jemanden, der wirklich anfängt mit dem Stand-Up-Paddeln? Wellen, habe ich gemerkt, sind auch ganz schön tricky.
Ja, absolut, absolut. Das ist, sollte als Anfänger, sollte man es möglichst versuchen zu vermeiden, weil das natürlich dazu beiträgt, dass die Stabilität des Boards natürlich nachlässt. Gerade Wellen von der Seite, wenn man geradeaus, wenn die Welle kommt von links oder von rechts, dann fängt das ganze Board natürlich mehr an zu wackeln und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Wasser falle, natürlich viel höher. Und das ist natürlich auf einem See bei Windstille was ganz anderes. Aber auf dem Meer natürlich gibt es auch so Tage, wo das Meer natürlich auch spiegelblank sein kann und da kann ich natürlich das gleiche Erlebnis dann haben, vielleicht sogar noch besser.
Gibt es einen Ort, wo du sagst, da möchte ich nie wieder Stand-Up paddeln?
Es gab Orte, wo ich dann sagte, das war nicht schön, weil es unheimlich verkrautet war, das Wasser war nicht schön, es war nicht dreckig in dem Sinne, es war halt schlammig, wenn man irgendwo festgesteckt ist und so weiter. Es gab unheimlich viele Moskitos, aber das würde ich jetzt nicht sagen, das ist auf keinen Fall was, sondern das war einfach nur in dem Augenblick, denke ich mal, nee, das war es nicht.
Ne? SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Jan Mesen, der mit seinem Stand-Up-Paddle durch die Welt reist, manchmal monatelang unterwegs ist. Vorreiterin aus Stuttgart ist Dina Jeschke. Sie meldet ins Studio, dass sie schon seit 1986 sowas Ähnliches hat. Und auf ihrem Speedboard, da hockt sie drauf wie auf einem Kanu und hat schon stundenlange Touren damit im Mittelmeer gemacht. Ja, und sie schreibt dazu, so neu ist die Idee des aufblasbaren Boards also eigentlich nicht. Ja, wie ist das im Leben? Kommt alles wieder, ne? Wer mehr als 60 Länder bereist hat, wie unser Leutegast Jan Mesen, den muss das Reisen auch geprägt und verändert haben. Welche Veränderungen hast du denn an dir festgestellt?
Also zum einen habe ich festgestellt, dass man auf viele Sachen gelassener blickt. Also was ich natürlich im Alter, ab Anfang 20, ist man natürlich auch rebellischer und man macht auch Dinge, wo ich im Nachhinein denke, oh, hätte ich mal nicht gemacht.
Zum Beispiel?
Dass man nur oft Widerworte gibt und sehr stur war, was es auch meinem Vater oder Familie gegenüber ist, auch Leuten, ja, Lehrer auch in der Zeit natürlich davor, wo ich dann dachte, aber das hat mich natürlich auch in gewissem Maße geprägt, wo man denkt, wo sind die Grenzen, wo sind meine Grenzen gewesen?
Das Austesten, was letztendlich dazugehört.
Genau.
Aber deine Eltern haben vermutlich, als du gesagt hast, ich gehe erstmal als Animateur nach Fuerteventura, nicht so ganz happy reagiert.
Ja, das war auch eine etwas tricky Zeit. Meine Eltern haben sich im Grunde genommen auch scheiden lassen und das war natürlich eine Sache sehr schwierig in dem Sinne, dass natürlich meine Eltern miteinander beschäftigt waren, ich natürlich da gestanden habe, die Scheidung, warum meine Eltern, und meine Eltern natürlich dann nicht so viel Zeit haben. Und dann ging es darum, ich komme aus einem Lehrerhaushalt. Dann studiert der Sohn nicht, der will was anderes machen und so weiter. Das war natürlich für meinen Vater dann auch nicht unbedingt ja das wahrscheinlich, was er sich vorgestellt hat. Und so war das natürlich.
Fühltest du dich alleine gelassen?
In gewissem Maße ja, aber ich war, wie ich schon sagte, ich hatte meinen Weg dann und wenn ich dann etwas habe, für mich, dass ich mich selber begeistere und das aus mir rauskommt, praktisch aus abzulesen ist, dann hat mich wenig gehalten. Und das ist bis heute noch so. Und meine Mutter zum Beispiel, wenn die das Leuchten, glaube ich, in meinen Augen sieht, dann weiß die, ich kann einfach nur noch bestätigen, ja Jan, mach das und dann geht's gut. Bis jetzt ging es auch immer, egal in welchen Ländern ich war, welche Schwierigkeiten hatte und das funktioniert.
Ja, das ist dein Antrieb, hast du eben schon gesagt, was aber natürlich auch für eine Beziehung schwierig sein kann. Mhm. Deine Freundin, hast du gesagt, ist auf Mallorca und dich zieht es immer wieder raus. Da gibt's wahrscheinlich dann auch immer wieder harte Proben.
Natürlich und ich muss sagen, das ist wunderbar, dass meine Freundin das mitmacht, dass wir so eine Beziehung führen können, wo wir auch ganz viel Zeit miteinander verbringen können auf unseren Reisen, wo wir wirklich von morgens bis abends uns sehen und zusammen sind und dann jetzt auch Momente gibt, wo wir uns dann wochenlang, monatelang einfach nicht sehen, weil jeder macht sein Ding. Aber wir natürlich, Gott sei Dank, mit den heutigen Medien und technischen Möglichkeiten natürlich Kontakt haben, telefonieren können, Nachrichten schreiben können, Bilder verschicken. Das ist natürlich dann ein guter Ausgleich.
Wie sehen das deine Eltern heute aus der Sicht, was du all daraus entwickelt hast für dich?
Ich würde sagen, dass meine Familie einen gewissen Stolz erstaunlicherweise jetzt hat auf mich und sagt dann zum Beispiel, toll, irgendwie, du bist lebenserfahrener geworden, du siehst Sachen anders. Meine Eltern und meine Familie regt sich dann über vielleicht das Weltgeschehen auf, über das, was gerade politisch aktiv ist und ist ein großes Thema. Und ich blicke recht gelassen auf viele Sachen zurück. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich vielleicht vieles erlebt habe, viele Dinge gesehen habe, die dazu beitragen, dass ich sage, es gibt andere Blickweisen, andere Blickwinkel. Ähnlich wie beim Stand-Up-Paddeln, andere Perspektive. Und so habe ich durch viele Reisen, durch meine vielen Reisen, viele Leute, viele Situationen kennengelernt und blicke oft anders oder aus verschiedenen Perspektiven auf Dinge.
Gibt es ganz schwierig, sicherlich einzelne Situationen rauszugreifen, aber gibt es so Situationen, wo du weißt, die haben mich auch ganz besonders geprägt auf den Reisen? Kannst du da so einzelne rausnehmen?
Es sind Reisen, Dinge, wo man zum Beispiel, ich war vor Jahren in Kuba, habe eine Kuba-Rundreise gemacht. Wir hatten einen Platten an einem Reifen und jemand, der hat uns da geholfen. Wir haben ihm eine Dose Bier dagelassen, für uns Peanuts sozusagen sind. Und er hat angefangen, ein älterer Herr, ich würde sagen Anfang 70, und hat angefangen zu weinen, weil er diese Dose Bier hatte und hat uns lange erzählt, was er mit dieser Dose macht, wann er die trinken wird, wie er sie trinken will, was er dabei essen wird. Und das sind Sachen, die prägen einen, was für uns, für mich total selbstverständlich ist, für andere Leute zu Tränen rührt.
Das Reisen macht also auch demütiger.
Mhm. Absolut, absolut. Nicht nur, was die Natur ist, sondern auch, was Menschen haben. Wie glücklich Menschen sein können, die fast nichts haben, die in Mittelamerika am Strand sitzen. Und ich denke, das möchte ich eigentlich nicht. Für mich selber, das möchte ich eigentlich nicht erleben. Aber trotzdem eine Freude haben und eine Ausstrahlung haben und eine Herzlichkeit uns gegenüber, die Fremden, die von außen kommen und sagen, kommt her, setzt euch zu uns. Und die auch nichts wollen, die jetzt nicht betteln, die jetzt sagen, jetzt ich gib mir alles, was du hast, sondern einfach nur schön, dass du da bist.
Vom Trend zum Massensport Stand-Up-Paddeln hat sich in den vergangenen Jahren wirklich etabliert. Einer, der mit großer Leidenschaft dabei ist, Jan Mesen, heute Vormittag in SWRs Leute. Du bist mit deinem Stehpaddel durch die Welt gereist. Du kannst am besten auch beurteilen, was hat denn dieser Sport, dass er tatsächlich auch zum Massensport taugt?
Es ist zum einen eine gewisse Einfachheit. Ich brauche nicht viel Material, ich brauche ein Board und ein Paddel. Und dadurch bin ich sozusagen schon parat, kann aufs Wasser und kann losfahren. Dann ist es recht leicht zu erlernen. Das macht sicherlich ja den Sport so einfach und so lässt sich leicht und schnell verbreiten.
Aber es ist ja beim Sport meistens immer so, irgendwann geht es so höher, schneller, weiter. Ist das auch beim Stand-Up-Paddeln so?
Natürlich, natürlich. Es gibt eine sogenannte Race-Szene, die natürlich, es gibt deutsche Meisterschaften, es gibt Landesmeisterschaften im Stand-Up-Paddeln, wo es dann darum geht, wer natürlich in einer gewissen Distanz, Short Distance zum Beispiel, das ist eine Strecke von 500 Metern, die am schnellsten paddelt oder Long Distance, da geht es dann teilweise 10 Kilometer, 12, 15 Kilometer, wer dann natürlich diese Strecken am schnellsten fährt. Und da zeichnet sich auch natürlich Interesse ab. Auch es gibt ein gewisses Sponsoring schon dafür und großes Interesse. Also das geht in die eine Richtung.
Jetzt habe ich jemanden erzählen hören, der sagte, es gibt inzwischen Stand-Up-Paddler, die springen einen Wasserfall runter. Mhm. Also das klingt ja völlig abgefahren.
Gibt es auch. Also es gibt auch eine Wildwasserszene inzwischen. Da sind die Boards natürlich ein bisschen anders konfiguriert. Sie haben kleinere Finnen hinten, ein Schwert unten drunter, die nachgeben. Die sind ein bisschen robuster, ein bisschen breiter. Reiter und dann fährt man natürlich mit voller Montur, Helm, Protektoren, fährt man natürlich auch gewisse Flüsse runter, die Wildwasser haben, was eine gewisse Gefährlichkeit in Anführungsstrichen natürlich mit sich bringt, weil natürlich aus einer gewissen Höhe man auf Felsen fallen kann, die, wenn man sie schwimmen würde, beim Kanu fahren würde, natürlich nicht so sind.
Und so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, ist das im Grunde auch so überhaupt nicht das, was dich an diesem Sport reizt. Siehst du so eine Entwicklung dann auch kritisch?
In gewissem Maße. Also natürlich wird viel Fokus dargelegt, wo Sponsoren hingehen, zum Beispiel die Rennszene oder das Wildwasser ist natürlich spektakulär und das zieht natürlich Sponsoren an. Wenn ich jetzt sage, lass uns eine entspannte Tour machen, ganzen Tag, lass uns mal 5-6 Stunden, 20 Kilometer paddeln, da sagt natürlich kein Sponsor, hallo, wir sind dabei. Ne? Auch ihr seid zwar 20 Leute oder lasst es 100 Leute sein, das ist natürlich jetzt nicht mediengerecht, wo man dann sagt, das zieht Leute. Das muss natürlich eine gewisse Art von Spektakel sein.
Und was glaubst du, wohin entwickelt sich dann dieser Massensport Stand-Up-Paddeln? Wo geht das hin die nächsten Jahre?
Also meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass im Grunde genommen auch viele Leute, die überhaupt mit Sport, mit Wassersport nichts zu tun haben, sich für Stand-Up-Paddeln interessieren. Die Leute, die einfach kommen, sehen, was ist das? Komm mal, ich stelle dich mal aufs Board, mach mal eine halbe Stunde und dann sagen, boah, toll. Meiner Meinung ist, dass die breite Masse, das Tourenpaddel, das Relaxte, das wird der Massenmarkt sein, logischerweise.
Wer das erste Mal draufsteht, wo sitzt der Muskelkater anschließend?
Erstaunlicherweise, fast kann der überall sitzen. Der kann sogar in den Waden sitzen, der kann in den Füßen sitzen, weil das Gefühl in den Füßen vielleicht ist, wenn man es mal anschaut, hat man plötzlich Muskelkater in den Zehen, wo man es vielleicht nicht hatte. Leute, die sich sehr anstrengen, haben natürlich Muskelkater in den Schultern, in den Armen. Hängt so natürlich auch so ein bisschen von der Paddeltechnik ab. Wie angestrengt paddel ich? Mache ich große Schläge? Mache ich kleine Schläge? Bin ich sehr verkrampft am Anfang? Habe ich natürlich auch schneller Muskelkater. Ne?
Nimmst du denn immer Rundkurse? Ich meine, man ist ja auch, du bist mit dem Auto unterwegs und musst ja anschließend wieder hin. Ist ja eigentlich blöd. Also wie strukturierst du dich da?
Also normalerweise aus meinem Reiseführer habe ich so gehalten, dass die Touren immer da auch aufhören, wo man anfängt. Das bedeutet, dass ich irgendwie ein Gewässer habe wie ein See, dann fahre ich einen Rundkurs und ende praktisch dann wieder da, wo ich auch eingestiegen bin. Habe ich zum Beispiel ein fließendes Gewässer, wie die Lahn zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt. Dann ist da die Möglichkeit, wenn ich mit einem aufblasbaren Inflatable fahre, dass ich dann die Lahn runterfahre, 20 Kilometer, die Strecke, Luft rauslasse, zusammenpacke, setze mich in die Bahn und fahre 20 Minuten wieder zurück zu meinem Auto. Also das ist das, was man ja langläufig am einfachsten machen kann. Oder ich brauche natürlich zwei Fahrzeuge, und muss ein Fahrzeug erst zum Zielpunkt bringen und so weiter. Gibt's natürlich auch.
Jan Mesen, SWR1 Leute, alles Gute dir. Vielen Dankeschön. Dank für den Besuch.
Danke.
Eins gehört.